Was auch gerade noch bei Männern oft so ist, ey, weißt du, Indianer kennen keinen Schmerz, war ja früher oft so ein Satz. Zeig deine Emotionen nicht, du musst hart sein, du musst durch das Leben, durch das Leben ist ein Kampf. Nein, das Leben ist fucking kein Kampf, sorry.
Menschen sind auf der Suche nach sich, nach Erfolg, nach dem Sinn, den sie ihrem Leben geben wollen. Und manchmal laufen Menschen auch vor sich selber weg. Das ist Move and Grow, der Podcast mit bewegenden Fragen und Antworten, die dich weiterbringen. Heute zu Gast ist Michael Koch, den ich deswegen eingeladen habe, weil er eine ganz besondere Art und Weise hat, seine Geschichte zu teilen, seine Gedanken, gerade zu dem Thema, wie gehe ich eigentlich meinen Weg und welche Rolle spielt Musik dabei, welche Rolle spielt Intuition, Gefühl und die Anbindung so an sich selber und seinem eigenen Herzen zu folgen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, lieber Michael.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich glaube, also ich habe so ein paar Sachen vorbereitet, aber wir haben gerade schon im Vorgespräch gesagt, einfach fließen lassen und wenn man es fließen lässt und in den Flow kommt, dann sollte man sich nicht so sehr an seinem Plan festhängen und vielleicht sprechen wir darüber auch gleich. Ich vermute, also was ich jetzt mir so überlegt habe, ist, dass du deine Geschichte einfach mal erzählst und ich denke, wir kommen dann vielleicht in die Bereiche Emotionen rein und auch die Suche, die ich eben schon angesprochen habe und Musik, denke ich, weil Musik hat einen ganz wichtigen Stellenwert bei dir. Vielleicht magst du einfach mal anfangen. Wie ging es dir so als jugendliche Person?
Ja, eigentlich ging es mir gut. Ich hatte ein wirklich behütetes Elternhaus, kann man so sagen. Meine Eltern hatten einen Restaurantbetrieb und die waren auch im Haus. Die hatten zwar nie Zeit für uns. Ich habe einen älteren Bruder und die hatten nie Zeit für uns, aber wir konnten so alles machen. Ich habe relativ früh, und das war meine Mutter hat Klavier gespielt und ich habe relativ früh gemerkt, dass diese Töne nehmen so einen unglaublichen Raum ein, ja, wenn die Klavier gespielt. Meistens zu Weihnachten, weil die hatten sonst wenig Zeit, aber zu Weihnachten habe ich mich ans Klavier gesetzt und dann hat die da gespielt und ich saß da, boah, ist das Wahnsinn, wie das den Raum einnimmt und so großartig und boah, das hat mich total begeistert. Und dann habe ich mich immer vor das Klavier gesetzt und habe mal da drauf rumgehauen und dann werde ich auch so schöne Töne da rausholen und das passierte leider nicht. Da habe ich festgestellt, okay, Michael, das musst du wohl so ein bisschen üben. Und dann habe ich mich früh entschieden mit 8 Jahren, dass ich Klavierunterricht haben wollte. Ja, und ich habe halt Klavier gespielt. Mein Bruder hat sich fürs Schlagzeug entschieden. Dann waren wir schon so 2, die so ein bisschen Musik gemacht haben. Meine Mutter, die war ja auch relativ musikalisch. Und ja, das war soweit ganz schön. Und dann kommen natürlich Erlebnisse, wo du dich mit anderen Jugendlichen natürlich auseinandersetzen musst. Ne? Ich war halt immer der Pianist, ich war immer der Musiker, ich habe aber auch Fußball gespielt. Genau, und ich war dann halt eben derjenige, auf dem Dorf ist das hier immer so ein bisschen anders. Ich war halt der dann Klavier gespielt hat und dann gehst du zum Fußball und das war für die anderen immer so ein bisschen, ja, jetzt kommt der. Und ich bin dann auch noch später zum Fußball öfter gekommen, weil ich ja noch Klavierunterricht hatte. Ne? Das war natürlich dann so ein wie auf dem Servierteller, ne? So. Aber eigentlich war ich immer mit den Jungs, war alles immer cool und so weiter. Und ich bin ja auch nicht auf den Mund gefallen gewesen. Naja, aber dann kommt so eine Situation, weißt du, da pinkeln die dir einfach mal ans Rad. Ne? Ich hatte so ein BMX-Rad, ne, so ein gelbes und dann. Weißt du, da kommen so Geschichten, der kommt immer später, wieso hat der so ein BMX-Rad, ne? Und dann stellen die sich dahin und pinkeln da dran. Und das war für mich das erste Mal im Leben, wo ich gesagt habe, oh, what the fuck, ich gehöre nicht mehr dazu. Und das ist eins der, ja, ein unglaublich, vielleicht kennt ihr das oder der ein oder andere das, wenn du ausgegrenzt wirst, wenn du nicht mehr dazugehören darfst zu dem Kreis der Leute, die du gut findest und mit denen du gerne zusammen bist. Und das war schon eine harte Herausforderung in dem Augenblick. Das erste Mal, dass ich so ein Ausgrenzen erlebt hatte. Und da war ich auch wirklich 2-3 Tage richtig geknickt und habe mich dann aber im Nachhinein, muss ich sagen, ganz gut wieder berappelt. Und ich habe auch allen verziehen. Das war nachher auch wieder alles völlig in Ordnung für mich. Und das war aber mein Karriereende im Fußball. Genau.
Also
genau.
Ich muss sagen, also das mit dem Ausgrenzen, ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, dass wir solche kleinen Erfahrungen machen. In unterschiedlichsten Varianten. Und in unserem Kopf, in unserer Wahrnehmung ist es dann riesig groß, dieses Erlebnis mit, sie haben an das Fahrrad gepinkelt. Oder jemand hat bei dir was versteckt, hat irgendwie dich beworfen mit etwas. irgendeine Bemerkung gemacht und dann ist es in unserem Kopf so riesig und dann haben wir die Angst, dass das wieder passiert und dass wir ausgegrenzt werden, weil wir es vielleicht bei anderen sehen. Und glaubst du auch, dass das der Grund dafür ist, dass wir in der Jugend uns manchmal sehr von uns selber entfernen?
Naja, wir passen uns natürlich schneller jetzt an, weil wir Angst haben, nochmal ausgegrenzt zu werden. Das heißt, ich akzeptiere andere Dinge schneller und sage, ah, das passt mir zwar nicht wirklich, aber ich mache jetzt trotzdem mit, weil sonst gehöre ich nicht mehr dazu. Das ist das Prinzip des Mitläufertums. Und das kann genau daraus resultieren. Das ist eine Sache. Aber die andere Sache ist auch, wenn ich das mal bei mir selber erlebt habe und das durchlebt habe, bin ich unglaublich empathisch dafür, wenn es bei anderen passiert. Und das ist der große Vorteil, wenn ich das erlebt habe, weil ich würde das bei anderen nie tun, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn ich das erlebe. Und das finde ich ist total wichtig. Deswegen dürfen wir das durchleben. Und das andere ist ein Selbstkennenlernen und Ausprobieren. Wie weit kann ich gehen? Wie weit, wo sind wirklich meine Grenzen? Wie weit schmerzt es mich? Wie weit kann ich mich zerreißen? Und ich zum Beispiel als ich bin vage, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ich habe halt als Stärke auch Harmonie. Und Harmonie hat halt eben die wunderbare Eigenschaft, dass ich gerne Leute zusammenbringe und gerne mit denen zusammen bin. Dann natürlich auch unglaublich toll erzählen kann und damit es auch lustig ist und so weiter, ne? Damit die Stimmung gut ist. Hat aber auch die Kehrseite und die Schattenseite, dass ich ganz schwer solche Dinge dann auch loslassen kann. Das bedeutet, da darf ich mich kennenlernen und dürfte mich zum Beispiel schneller abgrenzen und sagen, so, ich laufe jetzt nicht mehr mit, wenn wir vom Mitläufertum reden. Mhm. Und das ist aber ein Kennenlernen, da darf ich öfter durch Prozesse durch und das passiert halt immer wieder im Leben, dass ich vor solche Aufgaben gestellt werde.
Ja, das machen ganz viele die Erfahrung. Und ich finde das schön, was du sagst mit diesem, richte mal den Scheinwerfer darauf, was es heißt, sowas zu erleben, im positiven Sinne, dass du die Empathie entwickelst. Genau. Das sehe ich auch so. Und wir haben auch eine ganz interessante Parallele. Ich habe Cello gespielt, ganz, ganz lang. Ich war die mit dem Cello, die eben nicht auf jede Party mitgekommen ist, wenn dann irgendwie Wettbewerbe waren am Wochenende. Und ich habe mich so geschämt in einem bestimmten Alter, mit diesem Cello unterwegs zu sein. Ich habe immer Angst gehabt, dass hoffentlich steht da keiner an der Bushaltestelle, der das sieht. Und ich war keine Außenseiterin in der Klasse, so würde ich es gar nicht sagen. Aber ich habe in meinem Kopf ein Bild aufgebaut, was mir selber im Weg stand. Und inzwischen ist es aber wirklich, wie du auch sagst, dieses, dass man durch diese Verletzungen, die man sich selber auch irgendwie mit dem Denken zugefügt hat oder eben auch Kleinigkeiten, die man wirklich erfahren hat, dass es einen unglaublich darin unterstützt und begleitet, wenn man dann wiederum Lehrerin ist. Und dann kann man eben vieles ganz anders auch sehen. Das ist definitiv so. Absolut. Und dieses, wenn es einem so erfährt, ich glaube, du hast ja gerade auch schon von vage gesprochen, dass du vage bist, also da können wir gleich schon zur Seele kommen. Also diesen Gedanken, dass wir irgendwie für einen Grund hier sind. Also wir wollen hier irgendwelche Erfahrungen machen auf dieser Welt. Und manchmal denken wir, warum ist das Leben so unfair und warum passiert uns das? Und ich glaube, dass auch eine Qualität, die wir dann bekommen, hast du eben auch schon angesprochen, wir vielleicht auch zu unseren Emotionen kommen und so lange genervt werden, bis wir unsere Wut spüren, die wir vielleicht irgendwie leben können, um dann Grenzen zu setzen, zum Beispiel. Also dass wir irgendwie, wir so als harmoniebedürftige Wesen, ich bin auch vage, dass das auch irgendwie so eine Sache ist, die wir darüber lernen, wenn wir eben auch Grenzen von anderen gesetzt bekommen oder von jemand anderem irgendwie gemobbt werden oder geärgert werden oder sonst was. Ja,
ja, absolut, bin ich bei dir. Das finde ich auch, es geht darum, um unsere eigenen Grenzen kennenzulernen und es geht auch darum, wenn wir so eine Aufgabe gestellt bekommen, dann hat das einen Grund. Und eigentlich ist es so, dass ich mir die selbst gewünscht habe, diese Aufgabe, damit ich das jetzt erleben darf, damit ich daraus lernen kann, weil die Aufgaben, die wir gestellt bekommen, sind ja Lerneffekte. Und wenn du älter wirst und zurückschaust in deinem Leben, dann siehst du nämlich immer, wow, diese Aufgabe war deswegen da, weil ich das und das daraus gelernt habe. Ah, wow, diese Aufgabe habe ich gestellt, weil dieses Problem, diese Problematik mit der Person, und das hat immer mit Menschen ja zu tun, das ist ja seltenst, also zumindest wenn wir in Deutschland leben, seltenst durch Hunger oder sonstige Umwelt oder sonstige Einflüsse, dass du Lernerfahrungen machst, sondern bei uns ist es meistens mit anderen Menschen und dann guckst du zurück und siehst alles, was du gelernt hast. Und das macht dich zu dem Menschen, der du dann nachher bist. Und das ist etwas, was du auch angestrebt hast. Nachher merkst du das dann und sagst, wow, jetzt fühle ich mich in mir wohl, jetzt verstehe ich, warum das so gegangen ist, damit ich das und das gelernt habe und das jetzt tun kann oder die und die Aufgabe jetzt auch gut erledigen kann. Wie für dich als Lehrerin zum Beispiel. Wenn du durch solche Situationen gegangen bist, ist das natürlich ein unglaublich gutes Package, was du mitnimmst, weil du selber für dich Empathie gelernt hast, weil du selber gelernt hast, wie es ist, so eine Angst zu haben, dass dich jemand entdeckt. Du kannst das bei anderen dann sehen. Und das ist total nützlich für dich, dass du bei Schülern entdecken kannst, oh wow, der steckt gerade in seiner Glocke, der hat eine Angst vor irgendwas. Komm, ich guck mal, ob ich da mal hingehen kann, ob ich ihn mal fragen kann, wie ich ihn unterstützen kann. Ja. Das ist sehr hilfreich.
Total. Michael, jetzt hast du von deiner Jugend erzählt. Mhm. Wer bist du denn jetzt eigentlich als Erwachsener?
Das ist eine gute Frage. Wer bin ich als Erwachsener? Eigentlich bin ich die gleiche Seele wie als Kind. Also letztendlich haben wir ja die gleichen Eigenschaften. Was es ist, ab einem gewissen Alter lernst du immer mehr Freiheit, das auszuleben, was du wirklich bist und da keine Angst vor zu haben, dass du irgendwie anders bist oder sonst was, weil das ist gut und toll, dass ich anders bin oder dass ich so bin, wie ich bin. Und in der Jugend ist es so, dass wir ganz oft versuchen, etwas zu sein, ne, und uns bemühen, dass wir nicht anecken, nicht auffallen, dass wir genauso sind wie die anderen, weil wir halt dazu gehören wollen. Und unsere Einzigartigkeit, die wir so haben, diese Besonderheit, oft ja so ein bisschen verstecken, weil wir denken, ah, die finden das nicht cool. Aber es ist total wichtig, sich zu trauen, das immer wieder rauszulassen und zu zeigen. Weil je älter du wirst, umso mehr zeigst du das, umso schöner fühlt sich das an, weil du dich total wohl bei dir fühlst, weil du weißt, hey, das ist genau richtig für dich. Und insgeheim spüren wir das auch manchmal schon, wenn wir einfach nur so auf unsere Intuition hören oder auf unser Herz hören, so mal reinhören, dann wissen wir, eigentlich möchte ich das und das machen, aber aus den und den Gründen traue ich es mich nicht oder mach's nicht. Und das sind äußere Einflüsse, die gar nicht so wichtig sind. Das, was wir innen spüren, das ist das Wichtige. Und das ist der Ratgeber, den wir haben. Das ist nämlich das, was unsere Seele, also wir eigentlich wollen, wenn wir hier sind. Wir wollen ja was lernen, wir wollen was machen, wir wollen uns ausdrücken. Und es geht darum, für uns zu entdecken, was unser Ausdruck ist. Und ich habe für mich meinen Ausdruck immer mehr gefunden. Je älter ich geworden bin, umso besser habe ich das entdecken können für mich, was mein Ausdruck ist. Mhm. Und da gehört natürlich ganz viel Musik dazu, aber auch für mich unglaublich viel Spiritualität. Das Hinterfragen, das war für mich immer ein Thema. Ich habe in meiner Jugend, als ich klein war, das war auch so ein Erlebnis. Ich habe im Bett gelegen als kleiner Junge und ich habe gedacht, ich konnte nicht einschlafen. Das war ein so ein Ding. Ach, kannst du nicht einschlafen? Ja, was machst du jetzt? Ach, du denkst einfach mal nicht. Ja, super, komm, das machst du mal, denkst du mal nicht. Hingelegt, angefangen nicht zu denken. Und tatsächlich, das hat funktioniert. Auf einmal wurde der Raum riesengroß und es wurde immer größer und so. Und ich habe mich total wieder zurückgezogen. Das war so ein Erlebnis, wo ich einmal so eine Weite wahrgenommen habe. Ich so, wow. Das ist, heute wird man das Spiritualität nennen, aber es ist eigentlich was total Natürliches. Und eine andere Geschichte, da hatte ich so eine, ich weiß nicht, ob es eine Reise war oder so. Auf jeden Fall bin ich mit meiner Mutter zu meiner Oma, die hat in Stuttgart gewohnt, sind wir nach Stuttgart gefahren. Und dann kamen wir rein und meine Oma, guck mal, wie schön, habe ich das nicht alles toll umgestellt und so weiter. Ist das nicht toll? Und ich so, ja, wieso? Aber das habe ich doch schon gesehen. Das hast du doch schon. Das ist doch gar nicht so neu. Nein, das kannst du noch gar nicht gesehen haben. Du warst ja noch gar nicht hier. Ich so, doch, doch. Und ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich das genauso schon gesehen habe. Mhm. Und das sind so Sachen, die mir auch gezeigt haben. Jetzt im Nachhinein weiß ich das, dass ein spiritueller Anteil in mir da ist, der ganz stark auch zu mir dazugehört. Und die Kombi Klavier und oder Musik machen und Spiritualität ist gar nicht so weit weg. Und es war ein weiter Weg für mich in den Musik Business, in Anführungsstrichen, da wieder hinzukommen. Weil erst denkst du, du machst Musik und das ist cool und das ist toll und dann spielst du in Bands und dann nimmst du im Studio auf, dann arbeitest du selber im Studio, dann studierst du das sogar noch ein bisschen und dann ist alles Musik, Musik, Musik und cool und cool und du läufst diesem ganzen Wahnsinnstraum hinterher, ich muss jetzt erfolgreicher Popmucker werden oder Jazzer oder was auch immer und willst genauso toll spielen, wie was weiß ich wer. Und das ist totaler, also, nein, es ist gut, Vorbilder zu haben, aber ich darf mich selber dabei finden und wissen, wer ich selber bin und wo ich wirklich hin möchte. Und da gehörte für mich die Spiritualität dazu. Und die habe ich nämlich dann zwischendurch so ein bisschen aus den Augen verloren. Mhm. Ich war immer weiter dafür interessiert, auch was Indianer machen, die Ägypter und ja, so diese ganzen, die es damals gab, so diese ganzen Bücher verschlungen. Damals gab es ja noch nicht so viel Internet, als ich jung war. Und ja, deswegen, heute bin ich ein weil das deine Ursprungsfrage war. Heute bin ich eine Person, die unglaublich gut weiß, was er selber mag und dabei glücklich ist, wenn er es ausleben darf und ausleben kann. Und das ist Spiritualität und Musik. Mhm. Und mit Menschen reden und tiefe Gespräche führen. Das liebe ich.
Ich finde es interessant, was du erzählst, dass du als Kind wirklich diesen Impuls hattest, nichts zu denken und dann sich alles ausgeweitet hat. Ja. Ich vermute, dass man das als Kind wirklich auch noch kennt, auch mal wirklich so gedankenlos zu sein, dass wir das wirklich dann irgendwann vergessen, in dem Moment, wo wir unseren Fokus so sehr auf die ganzen Dinge richten, die da im Alltag auf uns warten, von Vergleich über Bewertung und so weiter. Und ich habe jetzt, also wir können ja mal Richtung Musik gehen. Ich habe nämlich eine Hörerin gefragt, zum Thema Musik, und zwar welche Bedeutung die Musik so für sie hat oder für Jugendliche generell. Und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst und ob du noch Impulse dazu hast.
In Bezug auf die Jugendphase, glaube ich, ist Musik ein wirklich wichtiges Thema, was besonders in dieser Lebensphase vielleicht nochmal von einer anderen Seite zeigt, als es das in frühen Kindheitsjahren macht oder auch vielleicht im späteren Verlauf des Lebens. Denn wenn ich an die Phase Jugend denke, dann denke ich auch immer an eine sehr krisenbehaftete Zeit, an eine Zeit von Veränderungen, von äußeren Umständen, aber auch von inneren Umständen. Man selbst als Jugendlicher erkennt vielleicht, das Leben ist vielfältig, das Leben hat gute Seiten, das Leben hat schlechte Seiten. Und wenn ich mich so an meine Zeit zurückerinnere, dann muss ich immer sagen, war Musik etwas, was mir gezeigt hat, ey, ich bin genau wie diese Jugendzeit, die du erlebt hast. Für mich war Musik immer so ein Begleiter, mir auf der einen Seite zu zeigen, was gibt es Neues, worauf möchte ich mich vielleicht einlassen und womit möchte ich mich in Zukunft mehr identifizieren. Und auf der anderen Seite war Musik aber auch etwas, was mir immer gezeigt hat, ich unterstütze dich in diesen schwierigen Phasen, aber auch in glücklichen Phasen und ich bin dein stetiger Begleiter und ich bin wandelbar und du darfst mich entdecken und das ist was mich an Musik auch wahnsinnig fasziniert und wo ich glaube, dass das vielen Jugendlichen oder vielen jüngeren Menschen gerade so geht.
Ja, du nickst. Was meinst du dazu?
Total gut. Da fallen mir mehrere Sachen ein. Also Musik kann, gerade wenn man in die Pubertät kommt, geht es ja um Identitätsfindung. Und wer bin ich eigentlich wirklich? Was kommt plötzlich vor Emotionen hoch? Wie sortiere ich mich plötzlich ein, auch in der Geschlechterrolle? Wo gehöre ich hin? Sexualität entdecken, kennenlernen, was eine unglaubliche Aufgabe ist, wo wir alle erstmal komplett in einen neuen Hormonhaushalt geraten und gar nicht verstehen, was eigentlich mit uns los ist. Und Musik dient in der Phase zur Identitätsfindung und kann einen unglaublich starken Beitrag dazu leisten, wo gehöre ich eigentlich hin? In meiner Jugend war es so, da konntest du dich einkategorisieren, weil es verschiedene Musikstile und Richtung gab. Es gab Popmusik, es gab Rockmusik, es gab Punkmusik, es gab Hardrock, es gab Metal, es gab Skatepunk, es gab, was weiß ich, Ska, es gab Reggae. Also diese ganzen Richtungen, die waren bei uns sozusagen auch ein Identitätsgeber. Du konntest dich entscheiden, wo gehe ich jetzt hin? Das war eine komplette Modeindustrie, die aufgegangen ist. Es waren komplette Bereiche. Und da hast du damals dich zu etwas dazu orientiert. Und das hast du in der Schule genau gesehen, wer welche Klamotten getragen hatte. Du wusstest genau, ey, der ist ein Skinhead, der ist ein Punker, hey, der ist das, ja. Oder der ist ein Mod oder so. Und das ist heute natürlich anders. Aber das diente für uns damals auch als Identitätsfindung oder als Mittel, um erstmal irgendwo dazu zu gehören, wo ich mich wohlfühle. Heute ist es viel diffiziler. Heute haben wir eine riesen Auswahl an Möglichkeiten, Musik zu hören durch Streaming. Und das, was sie gesagt hat, ist so schön. Musik, du kannst einfach auch Dinge finden, die vielleicht nicht so angesagt sind oder so, aber die genau zu dir passen. Das heißt, du findest durch Musik emotionale Unterstützer, die genau dir, deiner Identität, wie du dich gerade fühlst, zu dir passen und dich darin bestärken. Das ist die eine Sache. Und dir auch dadurch eine gewisse Richtung vorgeben können. Weil du, wenn du gewisse Texte da drin hast, die dir irgendwas Bestimmtes sagen, die dir vielleicht irgendwo die Augen öffnen oder sonstiges, die dich bestärken. Das ist das eine. Das andere ist, dass Musik ein emotionaler Unterstützer für Situationen ist. Das eine ist, entweder nutze ich Musik, um etwas Neues zu erfahren, oder ich benutze Musik, um eine Emotion, die ich gerade habe, zu bestärken oder abzuschwächen. Ja, wenn ich unglaublich traurig bin, werde ich keinen positiven Pop-Punk hören oder so. Ja, sondern ich werde in dem Augenblick irgendwas nehmen, was mich durch die Trauer durchgehen lässt und die einmal erleben lässt. Also etwas Trauriges in dem Sinne oder irgendetwas, wo ich richtig ins Weinen komme, um die Situation, die Emotion zu durchleben. Und das ist so wichtig, dass wir das tun und uns nicht davor drücken, sondern durchgehen. Gerade wenn Liebeskummer dazu kommt oder sonstiges. Durchgehen, erleben. Und unsere Gesellschaft will sagen, oh bitte nicht, hör auf zu weinen, Kind, lass das doch. Es gibt auch noch ganz viele andere. Der Satz noch, ach, auch andere Mütter haben schöne Töchter, bla bla, weißt du, da sitzt du und denkst, was erzählst du mir für einen Quatsch? Nein, da durchgehen, das Durchleben ist total wichtig und da kann Musik unglaublich dienlich sein. Und genauso gut, wenn ich Freude habe, wenn ich Partylaune habe, abdancen, bis der Arzt kommt, geile Mucke anmachen, die mir dazu passt und damit benutze ich Musik und das ist völlig legitim, das auch zu tun. Und deswegen hat Musik mehrere Möglichkeiten, uns darin zu unterstützen, gerade in so einem Jugend. Und das hatte sie auch so gesagt mit der Identifizierung. Das finde ich total wichtig. Das gibt uns Identität. Musik gibt uns Identität. Musik begleitet uns und Musik unterstützt uns. Und eigentlich ist alles Musik immer gewesen. Wenn wir im Mutterleib gewesen sind, ist alles Musik. Der Herzschlag der Mutter ist ein Beat, der ständig da ist. Ist sie aufgeregt oder nicht? Ich kriege die Hormone dabei sogar noch mit. Es ist ein Beat, ich werde dabei unterstützt. Ist sie gut drauf und der Puls geht schneller? Wow, wenn ich viel davon erlebt habe, bin ich nachher ein Partytyp. Dann die 140 Beats bitte und das geht Kapelle, ja? Also deswegen, das ist ganz unterschiedlich. Das haben wir ja damals auch schon erlebt. Und ja, Musik ist überall, in allem. Manchmal ist es sogar ein Vogel, der zwitschert, der Musik sein kann. Und mittlerweile ist es für mich sogar, ich liebe die Stille. Ich liebe es, nichts zu hören, also nichts zu hören gibt es ja nicht, aber nicht bewusst Musik anzumachen oder durch den Wald zu gehen und zu lauschen, zu hören, das Rauschen der Bäume und das Zwitschern der Vögel in einer Sekunde. Das kann die schönste Symphonie sein. Das ist unfassbar für mich. Also ich liebe das total. Und dann bist du so in der Aufmerksamkeit, und das kann Musik auch, dass ich mich komplett auf die Musik fokussiere, dass ich komplett in die Musik reingehe. Und deswegen bin ich auch ein Freund davon, dass Musik auch mal viel mehr atmen darf und nicht ins durchgeht, sondern halt auch mal ruhig sein darf. Weil für mich findet die Musik zwischen den Tönen statt. Wenn der Ton ausklingt, da kann ich einen Raum wahrnehmen, da kommt Präsenz zu mir. Deswegen, ich liebe es, ich auf meinen Konzerten, da spiele ich lange Töne, dass du einfach mal zu dir selber finden kannst und einfach mal nur auf den Ton achtest, wie er verschwindet und wie der Raum dann zu dir kommen kann. Und dann denkst du auch nicht, weil wenn du in Aufmerksamkeit bist und auf etwas dich fokussierst, dann denkst du auch nicht oder viel weniger. Kann ein Gedanke kommen, ich gehe wieder auf die Aufmerksamkeit, auf den Ton, auf das Klavierstück. Oder auf den Song oder was auch immer, auf die schöne Violine, die der gerade spielt, oder der Gesang, der ruhige, die Gitarre, was auch immer, whatever du für Musik gerade hörst. Einfach mal zwischen die Töne hören. Kleiner Appell, was Musik alles kann. Du merkst, ich brenne dafür, ich liebe es einfach.
Ja, dass Musik eben auch viele Dinge untermalen kann, uns begleiten kann in Emotionen, uns hilft, da durchzugehen. Das hat die Hörerin auch gesagt, als ich sie gefragt habe, was für eine Bedeutung es im Alltag für sie hat. Genau das. Und auch dieses, ja, in die Emotionen abtauchen. Da habe ich eine Frage. Und zwar, manchmal sagen ja auch Leute, ja, wenn es dir schlecht geht und du willst da raus, dann mach dir gute Musik an. Also inwiefern würdest du sagen, ist es auch fair, dann sich mit der Musik abzulenken und rauszureißen? Oder was würdest du dazu sagen, die dazu zu nutzen?
Ist völlig in Ordnung. Es kommt auf die innere Stimme an, was sie dir sagt. Es ist ja auch so, wenn du jetzt schon 3 Wochen lang in der Emotion bist, jetzt nehmen wir mal Liebeskummer, das ist ja eine der stärksten, größten Emotionen in der Jugend, die wir erleben. Das ist ja wirklich, da reißt dir jemand das Herz raus, die ganze Welt bricht zusammen, die du vorher erlebt hast, das ist das erste Mal. Weißt du, vorher ist dein Leben super normal und cool und du hast eine Wellenlänge und dann geht die ganz nach oben und du bist total verliebt und du weißt gar nicht, was los ist. Und dann auf einmal, bam, geht's genau ins Gegenteil, ganz tief runter. Und das hast du noch nicht erlebt und tut so weh. Und wenn du so 3 Wochen das schon durch hast, dann darfst du natürlich, weil dann hast du es ja schon wirklich durchlebt, dann kannst du natürlich auch positive Musik nehmen, um dich wieder positiv rauszuholen. Genauso wie Freunde kommen und sagen so, hey, jetzt gehen wir mal auf eine Party, komm, los. Mhm. Nee, ich will aber nicht. Doch, du gehst jetzt. Ja, und solche Freunde sind auch Gold wert, die dich dann aus der Situation rausreißen. Und es müssen nicht 3 Wochen sein, da darfst du einfach auf dein Bauchgefühl hören und darfst einfach mal zwischendurch ausprobieren. Wie kommt denn das jetzt? Wie fühlt sich das für mich an, wenn ich jetzt einen Happy Song höre? Ist das jetzt gut oder ist das jetzt nur nicht so gut für mich? Ne? Das ist ganz individuell. Aber es ist mir nur wichtig, das zu sagen, dass man auch Trauer durchleben darf. Und nicht, dass man, weil das, je, das ist aber auch ein Ding wahrscheinlich, wenn wir älter werden, oder auch so ein Ding, was auch gerade noch bei Männern oft so ist, ey, weißt du, Indianer kennt keinen Schmerz, war ja früher oft so ein Satz, zeig deine Emotionen nicht, du musst hart sein, du musst durch das Leben ist ein Kampf. Nein, das Leben ist fucking kein Kampf, sorry. Mhm. Ja, und da darf ich durch die Emotionen durchgehen. Und das ist ein Kampf, dass ich da durchgehe, weil da nämlich, danach ist sie nämlich weg. Und wenn ich dann nämlich die einfach ausblende, dann bleibt sie nämlich da und dann irgendwann kommt sie wieder. Und dann habe ich es nicht verarbeitet. Und das ist dann Hardcore-Kampf. Und den will keiner. Ne? Also deswegen, Emotionen durchleben ist wichtig. Das wollte ich damit nur als Appell sagen. Ne? Und deswegen, da kann Musik natürlich auch bei helfen.
Ja, ich habe die Hörerin habe ich auch gefragt, was sie meint zu Gefühlen zwischen, also von Männern versus Frauen oder divers. Kann man ja alles einbeziehen. Also sie hat gesagt, in Bezug auf die Gefühle und Unterschiede bei den Geschlechtern hat sie Folgendes gesagt. Also wie die damit umgehen.
Also aus eigener Erfahrung oder Beobachtung würde ich pauschal erstmal sagen, dass Frauen emotionaler reagieren auf beispielsweise Musik, Filme oder Bücher als Männer das tun. In einem vertrauten Kreis, zum Beispiel in einer Jungsfreundesgruppe, glaube ich, dass es häufiger vorkommt, als man sich denken kann, dass auch Jungs voreinander weinen oder sagen, das fand ich total schön, das hat mich emotional irgendwie gecatcht. Allerdings glaube ich, dass es gesellschaftlich leider immer noch so ist, dass es anerkannter ist, dass Frauen Gefühle zeigen dürfen und Männer diese eher verstecken sollten, beziehungsweise von Natur aus die härteren wären, emotional härter und abgestumpfter. Andererseits finde ich es auch wichtig zu sagen, dass, was ich aus eigener Erfahrung jetzt auch mitkriege, gerade in jüngeren Generationen oder es auch einfach generell mehr im Aufschwung ist, auf mentale Gesundheit Wert zu legen und Männer und Frauen beide, was mentale Gesundheit angeht, gleich zu fördern, gleich zu behandeln und auch auf das Problem aufmerksam zu machen, dass Männer häufig noch dem gesellschaftlichen Norm entsprechen sollten, emotionsloser zu sein und das aber einfach nur ein Druck von außen ist und nichts, was irgendwie legitimierbar begründet sein kann.
Ja, also genau das, was du sagst, ne? Was für Erfahrungen hast du in deinem Leben gemacht, in deiner Biografie? Hast du irgendwann, gab es Phasen, wo du die Emotionen gar nicht gezeigt hast, unterdrückt hast und dann irgendwann hat es dich überflutet oder wie war das bei dir?
Es gibt immer wieder so Phasen, wo du Enttäuschung erlebst, wo du deine Emotionen erstmal unterdrückst. Ich habe es öfter erlebt in meinem Leben, dass ich nicht beachtet wurde. Zum Beispiel, wenn du nächtelang, 3 Monate lang am Album arbeitest und im Studio und bist zwar auch Mitglied der Band, bist aber auch Co-Produzent und schreibst die Songs, ja, die du dann mit der Band im Proberaum probst und dann nochmal aufnimmst oder wie auch immer, schreibst aber die Songs im Studio und mit mehreren Leuten zusammen und dann taucht dein Name nicht auf dem Album auf. Oder du arbeitest im Bereich, ich habe im großen Studio gearbeitet und da wurde ein Preis gewonnen, ja, Red Dot Award und dann konnten 3 Namen da drauf, ja, also 3 Namen auf die Auszeichnung und dann tauchte mein Name nicht auf, aber jemand anderes, der deutlich weniger dafür getan hat, aber es wird gesagt, er hätte mehr getan. Und das sind so Situationen, wo du natürlich dann in dem Arbeitskreis sitzt und schluckst und da, ich hätte heulen können, das habe ich aber nicht getan in dem Augenblick. Heute weiß ich, es ist ein Fehler gewesen damals. Und das ist auch das Thema, was Männer angeht. Härte ist keine männliche Eigenschaft. Das ist Quatsch. Stärke ist eine männliche Eigenschaft. Stärke, eine Stärke, dann eine Kraft zu haben, eine Fokussiertheit zu haben, das ist eine männliche Stärke. Ja. Und diese Kraft dementsprechend auch sinnvoll einzusetzen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich Emotionen unterdrücken soll. Und Emotionen dürfen raus und gezeigt werden. Und deswegen für mich, da hätte ich sofort was sagen dürfen. Aber das war ein Prozess, den ich da auch gelernt habe, dass ich weiß, nee, das machst du so nicht nochmal. Wenn das nochmal passiert, wird gleich gesagt, was los ist. Ist auch ganz wichtig, immer im Leben gleich zu sagen, was los ist. Ich bin ja selbstständig. Ich habe viele Verhandlungen führen dürfen in meinem Leben. Und das ist total wichtig. Du darfst zwar eine Nacht drüber schlafen, aber am nächsten Tag wird gesagt, was Tacheles ist. Weil wenn du es nicht tust, holt es dich später ein. Und wenn du noch Leute hast, für die du mitverhandelst, dann ist es unfair denen gegenüber, wenn du nicht Klartext redest. Oder auch dem anderen ist es unfair gegenüber, wenn du nicht Klartext redest. Deswegen ist es total wichtig, sämtliche Dinge, die los sind, auch emotional nachzuspüren. Warum fühle ich mich jetzt so? Was ist in mir eigentlich los? Welche Gedanken unterdrücke ich? Warum fühle ich mich komisch bei dem Gespräch? Was, dass mir sich selbst darin zu analysieren und einfach mal zu hinterfragen, welchen Gedanken habe ich eigentlich? Was wird hier gerade nicht ausgesprochen? Deswegen sind Emotionen das Wichtigste überhaupt, weil sie sind der Ratgeber in ganz vielen Dingen. Emotion ist Intuition. Ja, durch unsere Emotionen sind der Ausdruck von Intuition. Ja, die sagt mir, die Intuition sagt mir, wie ich mich fühle. Und dadurch habe ich ein Gradmesser, in welche Richtung mein Leben gehen darf oder wie ich eine Situation beurteile. Fühle ich mich gut dabei dem Gedanken? Fühle ich mich schlecht dabei? Fühle ich mich gut in der Gegenwart dieser Person oder fühle ich mich schlecht dabei? Wenn ich mich nicht gut mit ihr schlecht dabei oder wenn ich mich nicht gut fühle, woran liegt es denn, dass ich mich nicht gut fühle? Und das sind alles Gradmesser und deswegen sind Emotionen das Wichtigste, was wir haben, um unserer Intuition zu folgen. Und das dürfen wir Männer auch alle von den Frauen lernen. Ja, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, weil das sind meine Muster, die habe ich mitbekommen. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch keine Musik gemacht und mich auch nicht mit Spiritualität beschäftigt. Für mich ist zum Beispiel na klar kann ich in einer Männerrunde sein. Hatte ich letzte Woche, waren wir einmal raus mit 4 Männern. Es ist köstlich. Es macht total viel Spaß, so unter Männern einfach mal nur Quatsch zu quatschen und einfach nur rauszuhauen und so. Ist super. Ja, aber da wird aber auch mal emotional geredet, was gerade anliegt. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und das darf sein. Und das gehört also, wie gesagt, zum Männersein nicht dazu, seine Emotionen zu verstecken oder in einer Härte zu landen.
Ja. Ja, ich finde das krass, was du sagst. Und ich habe auch mich gerade daran erinnert. Ich habe einen Schüler erlebt, der war ja so auf der Schwelle zur Pubertät und der war aber noch relativ kindlich und hat gemerkt, die anderen sind irgendwie ein Stück weiter. Mhm. Und dann der war immer in seinen Emotionen, dann auf einmal hat gemerkt, der will das eigentlich nicht. Und dann kam er zu mir und meinte, ja, ich will es eigentlich gar nicht, ich will es auch gar nicht zeigen, weil dann denken die anderen, ich bin eine Heulsuse und bezeichne mich dann auch so. Und das sind halt so Momente, wo ich das mitbekomme, wo es wirklich so Stellschrauben gibt, wo so der Wendepunkt in einem Leben von einem jungen Menschen ist, wo das dann irgendwie so passiert und wir dann als Erwachsene erkennen es dann irgendwann und wickeln alles wieder irgendwie zurück und denken, ja, das war damals in der Klasse 6 und da war es so und so und hätte ich mal so, ne?
Ja.
Ja.
Mhm. Ja. Ja. Was hast du in dem Augenblick dann gemacht mit dem Jungen?
Ich habe ihm gesagt, dass das absoluter Quatsch ist. Ich habe ihm so ein bisschen sowas gesagt, wie wir eben auch darüber gesprochen haben, dass es eine wahre Stärke ist, die er hat, dass er eben diese Verbindung noch zu sich hat und dass er auch diese kindliche Leichtigkeit hat, weil er doch erzählt, was er alles gerne macht in seiner Freizeit, was andere dann blöd finden und so, wo ich denke, ey, ganz ehrlich, es ist so geil, Kind zu sein. Mhm. Ich weiß noch genau, wie schlimm ich das fand, als ich erwachsen wurde und dann irgendwie auf einmal alles irgendwie nicht mehr so witzig und nicht mehr so leicht war. Und das habe ich ihm halt gesagt, so, ne? Ja.
Schön, genauso ist es, ja. Exakt. Super.
Ja. Deswegen, also, und es ist, glaube ich, aber auch eine Illusion, dass wir denken, irgendwann sind wir komplett erwachsen. Also, wir haben immer irgendwie ein Stück weit, wie du auch eben meinst, bei der Vorstellung. Eigentlich bist du immer noch die gleiche Seele so. Und wir haben einfach Dinge, die sind altersübergreifend irgendwie dann immer gleich.
Unbedingt. Mhm. Ja, und das ist es ja, was das Schöne ja ist am Kindsein. Und das dürfen wir uns bewahren. Das ist die Leichtigkeit und die Neugier. Das sind die zwei wichtigen Werte, die du als Kind hast. Und wir sind ja immer neugierig. Das hört ja nicht auf. Wir haben uns nur abtrainiert, die Neugier auszuleben. Ne? Das macht man nicht. Das darf man nicht. Und da gibt's ja ganz oft. Aber es ist total wichtig, die zu bewahren und auch die Leichtigkeit darin, Dinge auszuprobieren und sich zu trauen und zu machen, darauf zuzugehen, auf neue Dinge zuzugehen und nicht immer gleich, oh, das könnte ja gefährlich sein. Nein, das weißt du nicht, ob es gefährlich ist. Geh doch erstmal hin und guck mal, ob es gefährlich ist. Probier es doch aus. Ne? Ja. Das sind die zwei wichtigen Dinge, finde ich, die wir bewahren dürfen.
Absolut. Ich habe am Freitag, du kennst sie, ein Interview mit Anke Ewerts.
Ja.
Du hast ihren Podcast geschnitten.
Ja.
Und sie hatte, ich lese auch gerade ihr Buch oder höre es vielmehr, und sie sagt, dass wir einfach so viele Gedanken und Gefühle in uns reinmachen und unser Körper speichert die dann auch und sich deswegen das Leben auch so schwer anfühlen kann, weil wir immer Dinge denken, die wir vielleicht machen müssen, weil wir uns blöd fühlen, uns schämen, keine Ahnung, was wir alles in unseren Körper reintun und der speichert das. Ich glaube, das kennt jeder, der hier zuhört. Wenn der Körper sich nicht gut anfühlt und eigentlich schreit, ich will das aber eigentlich gar nicht. Ich will nicht so und so denken. Ich will nicht so und so fühlen. Ich möchte auch vielleicht das und das gar nicht machen. Und ich glaube, das ist dann so unfassbar schwer zu sagen, okay, ich folge dir jetzt, lieber Körper. Ich höre jetzt mal ganz genau hin. So. Und dazu braucht man, glaube ich, auch die Stille, die du eben angesprochen hast, oder diese Pausen in der Musik übertragen aus dem Aber da jetzt fällt man das Deck da hier um. Vor lauter Enthusiasmus. Ja. Ne, also das ist wirklich so dieses, wie schaffen wir es denn, bei all dem Kram, den wir auch unbewusst einfach so aufnehmen, dann wieder auf Pause zu drücken und zu sagen, okay, was will ich denn wirklich, gerade auch in der Schule?
Das ist das eine, dass wir, auch wenn wir älter werden, uns dafür antreiben dürfen, aus diesen Emotionen auszubrechen. Dass wir wirklich darauf hören, dass wir wissen, okay, auch wenn es jetzt sich komisch anfühlt, ich gehe da jetzt durch, weil irgendwas in mir sagt, ich muss das jetzt machen. Darauf zu vertrauen, das ist das eine. Und das zweite langfristig ist, und das finde ich so wichtig, dass wir darauf achten, was wir in unseren Körper reinlassen, was wir für Emotionen zulassen, was wir für Dinge erleben. Und dass wir, wenn wir feststellen, dass uns etwas nicht gut tut, dass wir auch sofort die Handbremse ziehen, weil sonst speichert sich das nämlich über der Maßen dann wieder in uns ab. Und dann spielt sich das unbewusst dann irgendwann halt auch wieder raus und blockiert uns. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da halt auch drauf achten. Das ist halt auch so wichtig, ne? Ja. Und völlig richtig, Stille ist wichtig, um darauf zu hören, um auf sich selbst zu hören. In der Stille sein ist total wichtig, um auch dann so Blockaden lösen zu können, ne? Um einfach die mal wahrzunehmen und einfach mal da durchzugehen. Ne? Weil wenn ich so ein Gefühl habe, ist die beste Technik, dieses Gefühl einfach sein zu lassen, da wo es ist, und es nicht wegzudrücken, es zuzulassen, das Gefühl. Und da reinzugehen, reinzuatmen. Und ich bin ein ganz großer Freund von Liebe. Ich bin jemand, der weil Liebe ist etwas, was wir selbst von uns aus erzeugen. Das kommt nicht von außen, ne? Es kommt nicht plötzlich die Person und wow, wunderbar, die liebt mich, jetzt liebe ich sie. Sondern Liebe erzeuge ich selbst. Eigentlich kommt Liebe aus mir selbst heraus. Und wenn ich einen wunderbaren Spiegel habe, in dem ich das sehen kann, sprich eine Person, in der ich mich dementsprechend spiegeln kann, dann kann ich sie richtig wahrnehmen. Und dann darf ich der Person danken, dass ich sie wahrnehmen darf. Aber sie kommt aus mir heraus. Und das kann ich üben. Ich kann in Liebe sein üben. Und wenn ich zum Beispiel sowas Blockiertes habe, wenn ich feststelle, warum mein Körper fühlt sich an irgendeiner Stelle komisch an, dann kann ich in einen liebevollen Zustand gehen, leg mir die Hand dahin und sag, es ist alles gut. Ich nehme dich an, Liebesgefühl. Hallo, schön, dass du da bist. Wunderbar. Und jetzt gucken wir mal, was wir denn so zusammen jetzt erleben können. Und dann leben wir das einfach durch. Und das finde ich total wichtig, dass wir da Zeit uns für nehmen. Ja. Weil manchmal wissen wir gar nicht mehr, wo das Gefühl herkommt. Ne? Manchmal haben wir noch die Verbindung, dass wir rausfinden, oder es ist so, wir denken einen Gedanken, wir denken an eine Situation und plötzlich stellt sich das Gefühl ein, weil das damit verknüpft ist und wir es damals damit verknüpft haben. Und mit so einer Technik können wir es zum Beispiel auflösen, das ist das eine. Und das andere ist, manchmal haben wir ein Gefühl und dazu kommt ein Gedanke. Und den können wir auch auflösen, genauso gut. Das ist gegangen, okay, das habe ich damit verknüpft. Und wenn ich das wahrnehme und mir darüber bewusst werde, ist es der erste Schritt, es überhaupt loszuwerden und zu entzerren und aufzulösen, dass die beiden nicht zusammengehören. Weil das Gefühl hat nichts mit dem Gedanken zu tun. Wir haben es nur so abgespeichert. Das ist wie ein großer Computer, der Gefühle mit Gedanken verbindet und so abspeichert. Und so können wir die auflösen.
Ja. Bildlich gesprochen, wenn du dir vorne auf die Stirn haust, da ist der Gedanke im Frontallappen. Dann, wenn du in den Kopf reinzoomst, ist das limbische System, dann kommen die Gefühle und dann werden sie zusammen crashen, dann wandern sie, wenn es emotional genug ist, dann hinten ins Stammhirn. Und das ist dann unser Langzeitgedächtnis, ne? Das ist die neurobiologische Erklärung dafür. Und das wieder irgendwie rückzuwickeln, das ist nicht immer so einfach, vor allem wenn man schon so oft gedacht hat und diese ganzen neuronalen Verbindungen in unserem Kopf sind. Würdest du sagen, dass dieses in die Pause gehen und dieses, was du als Kind gemacht hast, nicht zu denken, dass du in diesem Raum das sehr, sehr gut hinbekommst, vielleicht Dinge, Muster, ja, reflektiert man die dann, vergisst man die oder wie, oder hilft der Raum dabei, da irgendwie durchzukommen oder das irgendwie zu ändern?
Der Raum ist erstmal eine Präsenz. Das ist meine wahre Präsenz. Und wenn ich in diesem Raum bin, dann habe ich Abstand und betrachte mich selbst beim Denken. Ich schaue mir selber zu beim Denken und beim Fühlen. Ich sehe selber oder ich beobachte mich selber, wie ich fühle. Und dadurch bin ich eine Instanz höher und kann eingreifen. Deswegen ist dieser Raum so wichtig. Was ist eine Präsenz? Und dann kann der Gedanke kommen, er darf wieder gehen. Er darf kommen, er darf wieder gehen. Und wenn ich was entdecke, was sich verknüpft, kann ich sagen, dann ist das wie so ein Glücksfall. Jetzt habe ich die Verbindung. Das ist ja lustig, das ist ja interessant. und gehe darauf ein und dadurch entdecke ich das erst. Dieser Raum ist die Möglichkeit, es ist sozusagen das Detektivbüro, um festzustellen, was für Verknüpfungen habe ich eigentlich zwischen mir. Und selbst wenn du schon so viel gelöst hast in deinem Leben und denkst, wow, ist alles cool, da taucht immer wieder was auf. Und du denkst, ach, das habe ich ja nicht gedacht, dass ich noch so eine Verbindung hier habe, dass ich so ein Gefühl hier habe. Oder auch, wenn du dann plötzlich irgendeinen Menschen triffst und du denkst, boah, warum triggert mich diese Person so? Wenn du dann in diesem Raum bist, und ich mache, das ist ja wie eine Art Meditation oder so eine Art Trance-Zustand, in den du kommst. Mhm. Und dann wieder an diese Situation denkst oder sie dir in den Kopf kommt, dann hast du einen ganz anderen Blick darauf und dann kannst du, oder dann kommt eventuell ein Bild hoch, was damit verknüpft ist, und dann kannst du es sehen. Das ist sozusagen wie ja das Detektivbüro mit einer großen Lupe, wo du in dich reinschauen kannst. Deswegen ist dieser Raum so wichtig und diese Präsenz zu spüren und in die Präsenz zu kommen. Das ist dieses Jetzt-Dasein, Jetzt-Präsent-Sein. Und das passiert halt dann, wenn wir uns auf etwas fokussieren, was nicht ein Gedanke ist, was keine Form in dem Sinne ist. Na, und Ton ist natürlich auch eine Form, aber der Raum, der dahinter kommt, der hat keine Form. Den können wir ja nicht beschreiben. Und das ist es, dass wir raus aus Formen kommen, aus Raum und Form kommen. Wenn wir da raustreten und nur noch uns fokussieren auf Dinge, die nicht Raum und Form sind, die ich nicht bestimmen kann oder sie auch nicht bestimme oder gewillt bin zu stimmen, wenn ich im Wald sitze und da zwitschert ein Vogel, ich muss nicht sofort analysieren, ach, das war jetzt der und der. Nein, da ist ein Zwitschern und ich lasse es einfach verklingen. Und dann bin ich in so einer Präsenz. Und da kann mir Musik auch bei helfen oder Töne können mir dabei helfen.
Und besonders dein, ja, und deine Musik auf jeden Fall auch. Das kann ich bestätigen aus Erfahrung, dass es wirklich wahr. Also deine Musik hat da auf jeden Fall eine Power, auf die man sich wirklich, wenn man sich einlässt, zurückgreifen kann. Das ganz stark ist. Das kann ich dir auch ich habe ein paar Leute in meinem Umfeld, die das auch bestätigen. Also die auch gesagt haben, ja, der Michael Koch, das zu den Interviews, ja cool, der mit der Musik. Also das ist eine große, große Stärke in deiner Musik.
Ja, weil ich bewege mich darin dann ja selber in dem Raum. Das ist es ja. Und das überträgt sich ja. Du speicherst in Musik ja letztendlich oder in Tönen, du speicherst ja die Energie, die in dem Augenblick ist. Das ist genauso wie mit Bildern. In dem Augenblick, in dem du dich in so einem Raum oder so einer Präsenz befindest, nimmt der Ton das sozusagen mit auf. Und dann ist das ein Transportmittel. Das ist genau wie Worte. Worte sind ja auch nur Transportmittel. Und Töne sind direkte Transportmittel ins Herz. Musik ist direkt ins Herz, nicht über den Verstand gehend oder dahinter noch lauschend müssen hinter das Wort, sondern es geht direkt rein ins Herz. Und das ist der große, noch ein größerer Vorteil von Musik, dass man, bei Worten funktioniert es auch, aber dass man direkt ans Herz gehen kann und diese Präsenz bei jemand anderem hervorrufen kann. Das freut mich immer total, wenn ich das höre, weil da kann ich ja nichts für. Das ist schön, dass das so ist. Das finde ich total toll.
Ja, es ist dieses ein Stück weit auch Gänsehaut, wenn man die zum Beispiel hat, finde ich, merkt man das immer sehr, wenn es ins Herz geht, wenn es in Resonanz geht mit einem. Ja. Und was die Hörerin auch gesagt hat, sie macht selber auch Musik, seit sie 8 ist, spielt sie Klavier und sie meint, es gibt 2 Arten von Musik, einmal die unbewusste, so hat sie es genannt, wenn man im Alltag irgendwie so ein bisschen mitsingt, pfeift, irgendwie trommelt und so. Und aber auch dieses bewusste Musik machen, was sie eben merkt, wenn sie Klavier spielt oder generell Musik macht, dass man darüber, so wie du sagst, auch kommunizieren kann. Und aber auch, dass man in der Musik, dass man in die Musik Dinge reingeben kann und dadurch eine Distanz zwischen sich und dem schafft, was man da produziert hat. Also in dem Moment, wo du Musik mit etwas belädst, kannst du dann Abstand von dem gewinnen. Also schon ein Stück weit wie dieses eben rausgehen und dann sich selber betrachten, weißt du? Weißt du, was ich meine?
Das habe ich beim Musizieren selbst, dass ich mich dann dabei betrachte, wie ich musiziere. Dass ich nicht mehr denke, was ich als nächstes spiele, sondern dass ich es einfach nur laufen lasse, dass ich in absoluten Flow-Zustand komme. Dass ich dann halt eben in diesem Raum bin. Und das ist ein unglaublich toller Zustand, weil dadurch gewinne ich Abstand zu allem, was sonst ist und bin in so einem Flow-Zustand. Und das nimmst du natürlich auf. Und das ist dann die Resonanz, die da erzeugt werden kann, aber bei einer anderen Person, die das auch spüren oder fühlen kann, ja. Und das kann das erwecken, ja, auf jeden Fall. Ja, das ist bei mir auch so. Da bin ich in einem anderen Raum in dem Augenblick. Ja, Das ist total schön. Deswegen ist Musik machen so ein unglaubliches Geschenk und so unglaublich wichtig, weil das ganze Universum besteht aus Schwingungen. Alles besteht aus Schwingungen und aus Tönen. Alles erzeugt Töne. Und ein Instrument ist in unserem 3D, in unserer 3D-Welt, in der wir uns ja hier befinden auf der Erde, eine wunderbare Möglichkeit, sich damit zu verbinden und auch diese Schwingung wahrnehmen zu können. Das ist faszinierend. Das ist total schön, das machen zu dürfen.
Ich habe die Hörerin auch gefragt, ob man nach Musik süchtig sein kann und was überhaupt Sucht ist. Und wir sagen ja auch, boah, ich bin schokoladensüchtig, ich bin sportsüchtig, ich bin süchtig nach der und der Musik, nach dem und dem. Und ich spiele dir mal vor, was sie gesagt hat. Und vielleicht kommen wir auf dieses Thema Sucht oder Suche und Musik nochmal zu sprechen, weil ich glaube, dass du da auch ziemlich tolle Perspektiven reinbringst. Also, sie sagt...
Ich glaube, dass das tatsächlich auf Musik zutrifft und man sagen kann, ja, man kann nach Musik süchtig sein. Allein wenn man sich mal umguckt in der Straßenbahn oder auch einfach ja, im ganzen Alltag beim Einkaufen, beim Spazierengehen, der Großteil der Menschen trägt Kopfhörer, hört Musik oder hört auch Musik über eine laute Box, geht auf Konzerte, Veranstaltungen und immer ist Musik ein ständiger Begleiter. Ich glaube, uns ist häufig gar nicht mehr bewusst, wie die Welt ohne Musik wäre, ohne diese permanente Chance, Musik auch vielleicht abzurufen, Musik frei zu wählen, mit der man sich umgibt. Insofern würde ich schon sagen, dass wir ein gewisses Verlangen und auch ein übersteigertes Verlangen, wie es eben in der Suchtdefinition beschrieben wird, nach Musik haben. Weil die wenigsten von uns setzen sich, glaube ich, noch bewusst wirklich mal einfach hin und hören nichts. Mir persönlich wird dabei auch super langweilig, wenn ich das tue, sei denn ich habe wirklich den ganzen Tag im Lärm verbracht. Aber deshalb glaube ich, Musik ist etwas, was für uns auch einfach nicht wegzudenken ist, weil es Musik schon immer gegeben hat in der ganzen Geschichte der Menschheit.
Ja, also was du sagst, hat sie nochmal aufgegriffen, ne? Dieses, dass es irgendwie überall ist, überall und überall begleitet. Was hast du für Gedanken zu diesem Thema Sucht, Musik, aber auch meinetwegen auch in anderen Bereichen, ja, dieses Sportsucht, ich meine, Bewegung ist auch schon immer da und ne, was sind deine Gedanken dazu?
Also es sind eigentlich drei Aspekte. Der erste Aspekt ist Ablenkung durch Musik, der zweite Aspekt Musik als Liebe oder Musik als Ausdrucksform und kennenlernen, wie wichtig für einen das sein kann, und das dritte ist der Aspekt Sucht. Ich fange mal mit dem ersten Aspekt an. Der erste Aspekt ist, wir lenken uns von uns selbst mit Musik ab. Das ist keine Sucht, sondern das ist ein Ablenken, ein Nicht-Aushalten-Können von Stille. Wir leben in einer unglaublich lauten Zeit und die Menschen sind nicht in der Lage, sich mal 5 Minuten in den Raum zu setzen und nichts zu hören. Sie müssen immer was tun. Das zeigt aber auch, dass wir in einer unglaublichen Unruhe sind, dass unser Geist es gar nicht aushalten kann, mal nur unsere Gedanken zu hören. Und das, finde ich, ist ein Alarmsignal. Ich nenne das immer Audio Pollution. Wir werden überall mit Musik zugeballert. Aber es geht gar nicht um die Musik. Die Musik ist nur das Schöne dabei. Es geht um die Nachrichten, die dabei sind. Es geht um die Nachrichten. Es geht im Supermarkt, geht's darum, hey, gleich kommt die nächste Werbung, kauft unser neues Produkt XY. Im Radio sind es die Nachrichten, dass neue Infos wieder vermittelt werden oder irgendwelche Infos oder so. Und die Musik ist das Beiwerk davon. Deswegen, in dem Aspekt geht es für mich nicht darum, dass wir musiksüchtig sind oder dass wir uns abschotten in der U-Bahn, weil wir mit den anderen Leuten das alles nicht sehen wollen, was da passiert. Deswegen schotte ich mich ab. Es geht gar nicht darum, was ich höre, es geht darum, dass ich nichts anderes höre. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und deswegen, finde ich, dürfen wir wieder dahin kommen, auch Musik bewusst zu hören, weil da wird ganz oft Musik nicht bewusst gehört oder im Büro, wo das Radio nebenbei läuft. Eigentlich hast du 10-mal die Nachrichten gehört, weil du, oder 12-mal, weil du in alle halbe Stunde die neuesten Nachrichten reserviert bekommst. Finde ich unglaublich fragwürdig, aber das ist ein anderes Thema. Also ich sehe es so, dass der erste Punkt ist wichtig, dass wir einfach für uns wieder entdecken, in der Stille sein zu können und mit uns es selbst auszuhalten. Früher haben die Menschen am 1800 am Lagerfeuer oder in der Küche im Winter haben die in der Küche ums Feuer gesessen und die Frau hat gestrickt. Und der Mann hat da gesessen, hat vielleicht ein Buch, wenn er lesen konnte. Aber die haben nichts gemacht, die haben geschwiegen, die haben sich Geschichten erzählt. Und dann war Stille und die haben das Knistern des Feuers gehört. Das ist Präsenz. Das ist Präsenz. Und wie kannst du in einer Welt präsent werden und in diesen Raum kommen, wenn du die ganze Zeit von allen Seiten zugeballert wirst? Und ich kann es total verstehen, wenn ich in Berlin durch die U-Bahn fahre, ja, und du bist in Neukölln und du fährst da in der U-Bahn und da kommen lauter Leute und sind am Betteln oder sonst was, oder du siehst dir die Leute an und du nimmst die sowieso komplett in allen Bereichen schon wahr, dass du die auch nicht mehr hören willst. Kann ich total nachvollziehen. Aber ich kann mir auch Plätze suchen, wo ich Ruhe für mich finden kann. Das ist der erste Punkt. Das finde ich total wichtig. Das ist der Appell an alle. Ey, setzt euch mal einfach mit euch selbst auseinander, ohne sich abzulenken, ohne Fernsehen, ohne Ton oder irgendwas. Das ist total toll. Das ist völlig ungewohnt und wird dich wahnsinnig machen. Aber geh über den Punkt hinaus. Das ist großartig. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, Musik als Ausdrucksform, als Musiker. Music is my first love. Natürlich, Music is my first love, weil ich mich damit mit mir selbst beschäftigen kann, weil ich zu mir selber, zu meinem Wesenskern finden kann. Und wenn ich als Musiker sozusagen auch ein professioneller Musiker werde, der seine Musik ernst nimmt und der Musik benutzt, um sich auszudrücken, oder Musik macht, um sich auszudrücken, dann ist das ein riesengroßer Teil von mir und es wäre ein Drama, wenn ich es nicht mehr machen dürfte, weil ich mich dann nicht mehr ausdrücken kann oder mit mir selbst in den Trance-Zustand kommen kann. Klar, es gibt andere Möglichkeiten, aber Musik ist ein ganz tolles Mittel dafür. Und da meine ich jetzt nicht die Leute, die sagen, ich verdiene mit Musik Geld. Es gibt ja viele, die sagen, hey, ich mache hier die Musik und die und ich kopiere alles, weißt du, Coverbands oder sonst was. Die lieben auch Musik zu machen, aber es ist natürlich auch nochmal ein anderer Bereich von Musik machen. Ja? So, also Musik als Ausdrucksform, ganz toll, wirklich wunderbar. Und das würde ich nicht als Sucht bezeichnen, sondern es ist ein Teil, der zu mir dazugehört. Das ist eine Ausdrucksmöglichkeit. Und ich kenne keinen, der sagt, ich übe jetzt freiwillig 20 Stunden am Tag. Ja, der sagt doch, boah, jetzt reicht's mir nach 3-4 Stunden, jetzt ist aber auch in Ordnung und ich muss vielleicht noch üben, weil ich morgen ein Konzert habe oder so, ja, oder nächste Woche. Ja, das ist was anderes. Aber irgendwann ist man auch satt davon, weil es dann kopfmäßig wird. Solange es Ausdrucksform aus dem Herzen raus ist, ist es immer ein wunderbares Geschenk und das möchte man nicht missen. Jetzt kommt der dritte Aspekt und das ist der Aspekt Sucht. Sucht ist Suche, hat sie ja eben auch schon gesagt. Letztendlich steckt da ja Suche drin. Wir suchen etwas, wir sind auf der Suche. Und manchmal sind wir in einer Disbalance und wir können uns mit etwas ablenken. Und das ist natürlich mit Sucht wunderbar möglich. Wir lenken uns davon ab, unseren eigenen Weg zu gehen. Wir lenken uns davon ab, sich mit uns selbst auseinanderzusetzen und einfach zu schauen, hey, was ist eigentlich der richtige Weg für mich? Sucht lenkt immer ab. Und das hat, entweder machen wir es bewusst, dass wir uns ablenken. Und das kann die kleine Sucht nur sein, ey, ich guck kurz aufs Handy, obwohl ich gerade die Mail schreiben will. Ich habe noch keinen Gedanken gerade dafür, bla bla bla, ich weiß noch nicht. Ich gucke erst mal aufs Handy. Jetzt 20 Minuten sind plötzlich rum. Oh wow, das ist eine Sucht. Handysucht ist eins. Social Media, das ist das nächste, dass du dann selbst immer posten musst und so weiter. Ist es wirklich wichtig? Ist es wirklich wichtig? Weiß ich nicht. Muss jeder selber für sich entscheiden. Das ist ein Ablenken. Wir lenken uns immer von uns ab. Und dann kommen die großen Drogen natürlich dazu, ne? Andere Süchte, ne? Wie Alkohol zum Beispiel. Das ist eine gesellschaftliche Droge, die absolut anerkannt ist, wo du komisch angeguckt wirst, wenn du auf eine Party kommst und nicht trinkst. Warum trinkst du? Komm, trink doch mal. Nee, ich will aber nicht. Ach, komm jetzt. Ach, wie verderber. In welcher Welt leben wir? Ich kann viel besser eine Party erleben, wenn ich nichts getrunken habe, weil ich voll Bewusstseins erlebe, was die Leute mir erzählen. Und ich meine, ich wusste auch mit Alkohol immer noch, was sie mir erzählt haben Tag danach. Aber trotzdem. Ne, es ist ja ein ganz anderes Erleben. So. Aber dann gibt es natürlich auch noch viele andere Süchte. Sport ist eine Sucht. Ja, ich kann mich übermaßen, weil ich meine, ich müsste meinen Körper so stellen und dann kriege ich noch mehr Freunde und Likes. Riesengroßer Schwachsinn, im Außen zu sein und sich davon abzulenken. Natürlich ist es wichtig, sich körperlich zu betätigen. Denn unser Körper ist ein Geschenk. Unser Körper ist unser Haus. Das will gepflegt und gereinigt werden. Das ist ganz wichtig. Und da gehört körperliche Betätigung dazu. Weil der Körper funktioniert wie ein Muskel. Je mehr ich ihn benutze und je mehr ich ihn gebe, umso stärker wird er. Und umso leistungsfähiger ist er auch und kann Dinge aushalten. Und wenn du älter wirst, ist es wichtig, dass du, ja gut, für die Jungen jetzt nicht, aber wenn du älter wirst, ist es wichtig, dass du das immer weiter ausbaust, damit du immer lange eine Kontinuität haben kannst und dein Haus pflegst. Und damit darfst du früh anfangen. Und dann kommen natürlich andere Süchte dazu, wie jetzt richtig Drogensüchte. Das kann ich erzählen. Ich war heroinsüchtig. Ich habe mir damals Heroin gespritzt. Lange, lange Geschichte, könnten wir jetzt eine ganze Stunde drüber quatschen. Aber was mir wichtig war oder was mich da rausgeholt hat auch, ist die Erkenntnis oder das Wissen, ich will das gar nicht. Ich will was ganz anderes. Das lenkt mich nur davon ab, was ich wirklich will, nämlich Musik machen. Ich hatte mein Musikstudium ja schon noch nicht begonnen, aber ich war kurz davor. Ich habe die Aufnahmeprüfung dann auch sogar gemacht in dem Zustand, oder beziehungsweise dann ohne Drogen sogar tatsächlich und war noch, mir ging es ganz schlecht eigentlich, aber war so gepusht. Egal, und ich wollte unbedingt da raus. Und das ist so wichtig, was setze ich, wenn ich in einer Sucht stecke, was setze ich dem entgegen? Was will ich wirklich? Was ist meine Aufgabe in meinem Leben? Was ist das, was ich wirklich will? Was will meine Seele mir eigentlich in diesem Leben sagen? Was will ich hier ausdrücken? Worum geht es hier in meinem Leben? Das ist es, worum es geht. Und das ist wichtig. Und deswegen, Sucht ist immer nur ein Ablenken von meinem eigenen Weg, von meiner eigenen Seele, was sie will. Und natürlich, ich kann alles ausprobieren und machen. Nee, nicht jetzt unbedingt alles, aber ich habe festgestellt, es geht darum, in welchem Maß du es tust. Und als ich auch clean war, sozusagen vom Heroin jetzt, ich habe danach trotzdem noch Heroin genommen, habe festgestellt, ey Michael, einmal ist kein Mal, ist nicht so schlimm, wenn es nochmal passiert. Setz dich nicht unter Druck, wenn du Alkoholiker warst und plötzlich einmal wieder ein Bier trinkst, weil es passiert ist. Ey, so what, ist es passiert? Ich habe es gelernt. Ich habe aber auch gelernt, wie es ist, ohne zu sein. Super. Mache ich da einfach weiter. Setz dich nicht unter Druck. Ich habe dann gemerkt, zweimal hintereinander war doof. Aber es ist ja oft so, dass unsere Welt dann zusammenbricht, so nach dem Motto, oh wow, jetzt habe ich mir das, ich habe mir vorgenommen, beinhart nie wieder das zu tun, jetzt ist es passiert, um Gottes Willen, dann bricht die Welt wieder zusammen. Hey, es ist nicht schlimm, es ist passiert. Morgen geht's da weiter, wo ich vorher aufgehört habe. Kein Problem. Ja? Und deswegen, wenn jemand in so einer Sucht steckt, ist es immer wichtig, egal welche Sucht es ist, sich zu analysieren, was möchte ich eigentlich nicht wirklich? Wovor lenke ich mich damit jetzt wirklich ab? Wovor laufe ich weg? Wovor drücke ich mich? Welche Entscheidung will ich nicht fällen? Was will ich nicht anschauen in meinem Leben? Und das ist der Punkt. Und wenn du den gelöst hast, brauchst du auch die Droge nicht mehr. Und ich kann jedem sagen, körperlicher Entzug ist zwar schlimm, aber der geistige Entzug ist das, um den es wirklich geht. Der körperliche Entzug ist nach einer Woche vorbei. Es geht darum, was ist in meinem Kopf los. Und darum geht's. Ja, das ist das Thema Sucht. Das ist, ja. Und das kann jedem passieren. Das ist völlig okay, wenn es passiert. Wir reiten da rein, ohne dass wir es, meine Seele hat das gewollt in einer gewissen Art und Weise. Sie wollte, dass ich durch so einen Schritt durchgehe, damit ich schnell in meine Emotionen komme. Weil das war für mich der absolute höchste Emotionsöffner. Ich kann auch sagen, Heroin ist eine unglaublich geniale Droge. Das ist ein unglaublich unbeschreibliches Gefühl. Du fühlst dich sehr nah, so unglaublich weich, wohlig, geborgen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie in einer göttlichen Blase. Das Problem ist nur, du denkst, du könntest Bäume ausreißen, sitzt da aber so zusammengekrümmt und den Sabbat aus dem Mund, ja, weil du völlig sediert und müde und schlapp bist. Mhm. Ja. Deswegen, für meine Seele war das wichtig, das zu durchleben, damit ich schnell in so einen Gefühlszustand kommen darf, ne? Damit ich mein Leben in einem anderen Weg vorgehe. Deswegen, wenn es passiert, es ist nicht schlimm. Es gibt immer einen Weg raus und deine Seele will etwas von dir. Sie möchte, dass du da durchgehst. Sie möchte, dass du da rauskommst und dass du Wege findest, wie du da rauskommst und dass du dich anschaust dabei und betrachtest.
Ich finde das total besonders, wie du es auch sagst, denn ganz oft hört man so in der persönlichen Weiterentwicklung, die Sucht ist so eine Suche. Und das verbindet man irgendwie mal als erstes. Sucht ist eine Suche. Ist in dem Fall ja irgendwie auch, kann man das so sehen. Aber ich finde das mit der Ablenkung, das trifft irgendwie noch besser, der Begriff. So die Ablenkung davor, dass man eigentlich auf einer Suche ist. Aber man lenkt sich ja von der Suche ab.
So. Genau.
Ja. Ja, spannender Aspekt.
Du lenkst dich von der Suche ab zu dir selbst oder die Aufgabe, die vielleicht ansteht, die sie dir wirklich anzuschauen. Du lenkst dich davor ab. Du gehst da weg. Genau das ist es.
Und wir haben jetzt schon öfter über Seele geredet. Wenn die Seele was mit uns vorhat oder wir haben so einen Seelenplan. Wenn wir so einen Plan haben, glaubst du, es ist alles vorbestimmt oder glaubst du, wir haben unseren freien Willen und können da irgendwie noch ein bisschen links und rechts anders entscheiden? Das ist sehr weit gedacht.
Wir haben absolut den freien Willen. Wir können uns dafür oder dagegen entscheiden. Das ist erstmal die absolute Wahl. Und das ist die wichtigste Wahl, die es überhaupt gibt. Wir können entscheiden, ob wir Ja oder Nein sagen zu etwas. Wenn es eine Seelenaufgabe ist, die vor mir steht, also eine Aufgabe, die in diesem Leben sozusagen auf mich wartet, und ich sie jetzt verneine und sage, ich entscheide mich, ich gehe jetzt rechts rum. Ich weiß zwar, ich sollte links rumgehen, fühlt sich so an, aber ich gehe jetzt rechts rum. Dann passiert Folgendes. Das ist wie ein Navi. Ja? Der kommt dann irgendwann und sagt, ach, du fährst geradeaus, bitte jetzt links abbiegen, bitte nächste links abbiegen. Ist ja egal, du kannst ja trotzdem geradeaus fahren, der wird dich immer wieder zu dem Zielpunkt führen. Bitte links abbiegen, bitte links ab. Das heißt, im Leben bekomme ich immer wieder eine Aufgabe gestellt, die mich auf diese Aufgabe hinweist. Da kommt eine an, nehmen wir eine Beziehung. Du gehst in ein ganz einfaches Beispiel, du hast eine Beziehung und du hast ein Thema bei einer Frau, wo du immer wieder dran scheiterst. Du kannst dich in einer gewissen Art und Weise nicht öffnen. Machen wir es mal so. Du kannst irgendein Thema nicht ansprechen. Meinetwegen Sexualität, ganz, ganz banal. So, dann trennt ihr euch, weil das nicht funktioniert hat, großer Schmerz, du findest die nächste Frau. Du hast aber garantiert wieder so eine Frau, wo du an derselben Stelle sein wirst. Das Leben führt dich immer wieder darauf hin. Und beim dritten Mal auch. Das führt dich immer wieder darauf hin. Du musst dich mit diesem Punkt auseinandersetzen. Ja? Also du kommst letztendlich um diesen Punkt nicht dran vorbei. So würde ich das mal definieren. Aber ich habe natürlich ganz viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn ich das erledigt habe und ich hätte zum Beispiel alles erledigt, was ich mir vorgenommen habe, dann können ganz viele andere Sachen noch auftauchen. Oder parallel natürlich auch kleine Geschichten auftauchen, die ganz anders sind. Und wie ich das erfahre, das liegt ja auch ganz an mir selbst. Ne? Ich hätte meine Spiritualität vielleicht gar nicht mit Musik ausleben können. Vielleicht wäre das ganz anders geworden, wenn ich, was weiß ich, jemanden getroffen hätte, der mir zeigt, wie toll ich malen kann oder so. Vielleicht wäre ich jetzt Maler und wäre gar kein Musiker geworden. Das weiß ich ja gar nicht. Ne? Das weißt du ja nicht, wie du an diese Aufgabe kommst. Und deswegen, ich glaube, wir haben auf jeden Fall eine freie Entscheidung. Aber die größte Entscheidung ist immer, ja oder nein zu sagen. Das ist ganz klar. Und wenn du zurückschaust, siehst du mal die Knotenpunkte in deinem Leben. Oh, da habe ich nein gesagt. Ah, okay, dann kam es später nochmal. Okay, hättest du damals schon ja gesagt, was da wohl passiert wäre. Du weißt es nicht, ne? Aber dieses Muster durchzieht es natürlich. Und ja, deswegen, wir haben unbedingt eine freie Wahl. Und das ist das Wichtigste und das ist universal, dass wir Menschen die freie Wahl für etwas haben.
Ja, und um es zusammenzufassen, alles zusammenzubringen an der Stelle, diese Entscheidung zu treffen, die wirklich zu uns passt, dafür brauchen wir die Intuition, dafür brauchen wir den Raum, dafür brauchen wir unsere Emotionen.
Richtig.
Und das ist eigentlich die große Überschrift, oder man kann es wirklich darunter zusammenfassen. Es war jetzt eine sehr runde Zusammenfassung von all dem, worüber wir gesprochen haben.
Das stimmt.
Ja, ich danke dir. Zwei Fragen. Die erste Frage ist, wenn du jetzt Musik, also würdest du sagen, es gibt ein Stück, was du komponiert hast, was so ein bisschen zu dem Thema dieses Podcastes passt, was man den Hörerinnen und Hörern empfehlen kann? Gibt es da irgendwas, was dir jetzt kommt, wo du sagst, das passt irgendwie zu dem, worüber wir gesprochen haben? Oder würdest du ein neues komponieren dafür?
Nein, welches mir gleich sofort einfällt, ist gerade mein letzter Song, den ich gerade meine letzte Single, die jetzt gerade rausgekommen ist, letzten Freitag, Gut so wie es ist. Der Song heißt Gut so wie es ist. Und dieser Song öffnet einen Riesenraum. Für manche ist er sehr melancholisch, aber Melancholie ist etwas, ich bin ein Molltyp, ich liebe es, in diese Melancholie zu gehen. Für manche ist es schmerzvoll, weil sie etwas nicht anschauen wollen und nicht draufschauen wollen. Und für andere ist es was sehr Berührendes und was sehr Herzöffnendes. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir unser Herz öffnen, weil wenn wir unser Herz öffnen und auf unsere Emotionen hören, dann hören wir auf unsere Intuition und sind bereit dafür, uns anzuhören, was wir wirklich eigentlich wollen. Und das ist das Allerwichtigste für mich. Und deswegen ist das so mein Anliegen. Und das ist einer der Songs, der so stark in die Richtung geht, herzöffnend. Oder in diese Melancholie mal einzutauchen, dass ich glaube, dass das genau der richtige Song ist, wenn Mann, Frau oder wer auch immer mal in so ein Gefühl gehen möchte.
Also Herzensempfehlung. Ich tue das auch unten in die Beschreibung. Die letzte Frage, die ich jedem Gast stelle. Du hast die Möglichkeit, Jugendlichen, Menschen generell, an ihren Badezimmerspiegel etwas zu schreiben, was sie jeden Morgen lesen können, was sie begleitet auf dem Weg zur Schule, wenn es Schülerinnen und Schüler sind oder Lehrer oder einfach generell in den Alltag und in ihr Leben. Was würdest du denen an den Spiegel schreiben?
Was will ich heute wirklich? Was will ich heute wirklich? In einer leichten Art einfach reinzuhören, hey, was will ich eigentlich wirklich heute? Was liegt heute an und was will ich eigentlich wirklich? Was will ich jetzt wirklich?
Danke. Super. Danke dir, Michael. Das war ein richtig schönes Gespräch. Und wir sind so sehr, also wir sind ja unglaublich lange jetzt schon dabei. Ich glaube, das ist mir noch nie passiert, dass ich so die Zeit vergessen habe. Also vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. deine Worte,
sehr gerne.
Die Tiefe und alles, was du machst.
Sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung.
So schön, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich hoffe, dass dir das Interview gefallen hat und würde mich unendlich freuen, wenn du mir schreibst, wie es dir jetzt nach dem Interview ging, was für Fragen du vielleicht noch hast, Anregungen. Schreib das unglaublich gerne an moveandgrowpodcast@googlemail.com oder an ulla-riemer auf Instagram. Findest du auch alles unten in den Shownotes, genauso wie den Song, den Michael erwähnt hat, seine Kontaktdaten. Und ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Hab einen ganz guten Tag, eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut. Ciao.